herzlich willkommen bei Einmal Alles Bitte, dem Genussguide-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger Gastroszene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der Food-Szene sind meine Gäste. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49, Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf lottohamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen, Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Diese Folge entstand in Kooperation mit Hamburg Ahoi von Hamburg Tourismus. Sie ist gelernte Schneiderin, Autorin, Gastgeberin und Deutschlands womöglich älteste YouTube-Köchin. Die 86-jährige Monika Fuchs wurde spätestens durch ihre Wohnzimmerdinner und einige TV-Auftritte, wie etwa bei Tim Melzers Kitchen Impossible, bekannt. Mit dem Oma-Liebe-Lunch-Club sorgte sie zuletzt für Aufmerksamkeit. Ein Podcastgespräch über Fuchs' bewegtes Leben und wie sie zum Catering, Kochen und Gastgeben kam. Hallo Monika.
Hallo, hallo, hallo.
Danke, dass ich heute hier sein darf, bei dir zu Hause.
Bitte nimm noch einen Zimtstern.
Den nehme ich mir gleich auf jeden Fall. Die sehen sehr verführerisch aus. Mm. ja, es ist sehr gemütlich hier. Wir sitzen hier heute in deiner Küche, im Herzstück des Hauses wahrscheinlich, kann man so sagen.
Ja, Wohnzimmer habe ich ja nicht.
Ja, dann. Das ist für mich eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil du mir gegenüber sitzt und meine Gästin heute bist, sondern auch, weil du für mich meine letzte Gästin als Moderatorin hier des Podcasts bist. Von daher freue ich mich besonders, dass wir heute noch sprechen.
Oh, das ist ja eine Ehre.
Ja, und dabei ist mir aufgefallen, dass meine erste Gästin Monika hieß und meine letzte dann jetzt auch.
Wer war das? Wer war das?
Wer war das? Die erste war Monika Ojeda aus dem Bodega Lima im Karo-Viertel, dem Restaurant, dem peruanischen.
Oh, wunderbar.
Das war die erste, genau. Und dann schließen wir heute, zumindest von meiner Seite.
In anderen Worten, wenn du mal ein Baby kriegst und es ist ein Mädchen, dann heißt es Monika. Genau. Ne, danke.
Dann muss ich mich nur entscheiden, ob mit C oder mit K.
Die andere war mit C, ne?
Genau. Mhm. Ja. Okay. Genau. Ich freue mich sehr. Der Podcast, muss man an der Stelle sagen, wird noch weitergehen, aber dann mit anderer Moderation. Jetzt gehen wir aber mal erstmal zu dir. Nämlich ganz aktuell bist du ja noch ganz fleißig in dem Oma-Liebe-Lunch-Club. Der geht ja noch bis zum 20. Dezember.
Richtig.
Was genau passiert denn da und welche Gerichte kommen da auf den Tisch?
Also die Grundidee ist, also das mache ich zusammen mit Boris Rogasch, muss ich dazu sagen. Mhm. Das ist ja auch ein Podcaster, der Food Talker, der berühmte Food Talker. Und Vinyl und Wein und solche Podcasts hat er. Und der ist auf die Idee gekommen, dass es doch gut wäre, die alten Rezepte von Oma nicht nur so irgendwo niedergeschrieben wiederzufinden, sondern mal das auch wirklich zu sehen und zu essen. Und daraufhin hat er dann gesagt, ich sammle mir mal die Omis ein und frage, ob sie wollen. Und dann kochen wir die Rezepte, die sie früher gekocht haben, so wie sie es gekocht haben. Mhm. In anderen Worten, mit diesen ganzen bösen No-Nos, die wir so im Laufe der Jahre uns so eingebildet haben, aber eigentlich so lieben, ne? Also Mehlschwitze und solche Dinge, die kein Mensch mehr kocht heutzutage, aber die wir in Erinnerung, ach, als wir bei Oma waren. Und dann gab es immer diese Erbsen in dieser weißen Dings und so. Das wird da wieder gekocht. Mhm. Und dann hat er die Omis eingesammelt. Ich weigere mich immer, Oma zu sagen. Ich mache lieber Omis. Und die sind unterschiedlichster Sorte. Und die kochen unterschiedlichste Dinge. Da kannst du mich jetzt abfragen.
Ich frage dich vielleicht, welches das Gericht war, was dich sehr überrascht hat.
Guck mal, ich bin mit 86... Ich vergesse immer, wie alt ich bin. Mit 86 Älteste überrascht hat mich von denen allen natürlich gar nichts. Denn ich habe die ja wirklich noch von Geburt an sozusagen miterlebt. Ne? Überrascht sind die es nur noch so in Erinnerung haben oder die heute eben so und so alt sind, damals eben noch Kinder waren und diese Omas also so hautnah erlebt haben. Die haben andere Erinnerungen daran. Mhm. Ne? Überrascht in dem Sinne hat mich kein einziges Gericht. Nein, kann ich nicht sagen. Mhm. Nein, natürlich nicht.
Hat eins bei dir besondere Erinnerungen hervorgerufen, das vielleicht?
In seiner Art jedes.
Okay.
Also ich sag mal, eins kannte ich überhaupt nicht, aber das kennen die Hamburger. Das ist Hamburger saure Suppe, heißt das. Mhm. Das kenne ich nicht. Das stimmt, das hat mich überrascht, weil das war mir nicht präsent. Aber all die anderen Dinge kenne ich und ich fand die alle eigentlich toll.
Ja.
Ich fand die eigentlich alle grandios. Mhm. Und vor allen Dingen fand ich die Omas toll, die das gemacht haben. Ne? So unterschiedliche Omas. Also eine noch richtig flott drauf, eine sehr bescheiden, eine und dann ein paar waren dazwischen, die hätte ich mit nach Hause nehmen wollen, die hätte ich richtig lieb gewonnen, weil die einfach so, ich weiß nicht, die haben sogar bei mir so diese positiven Oma-Erinnerungen ausgelöst. Ne?
Ja.
Die eine davon war Muslimin, die habe ich besonders lieb. Die hat eine solche gute Ausstrahlung. Das fand ich jetzt für mich ganz, ganz interessant. Ich hätte ja auch die Omi aus Schleswig-Holstein nehmen können und sagen, das ist meine Lieblings-Omi oder so. Ne? Aber diese hier war, ich weiß nicht, die hatte eine Ausstrahlung unglaublich. Mhm. Da habe ich gedacht, da möchte ich Enkelkind sein.
Entstehen da auch Verbindungen? Also seid ihr da auch,
das werden wir
wollt
sehen.
Ihr in Kontakt bleiben?
Ja, wir wollen in Kontakt, also einige, ne, wollen in Kontakt bleiben. Möchte ich auch gerne. Aber es ist ja erst nur ein paar Wochen, ja, dass wir das machen. Also wie weit sich das wieder auseinanderzieht, kann ich nicht sagen.
Okay.
Weiß ich nicht.
Das geht ja jetzt bis zum 20. Dezember. Ja. Steht jetzt schon irgendwie im Raum, dass es eine zweite Runde geben wird?
Da reden wir nicht so gerne drüber, Boris und ich, mein Kumpel, mein Antreiber Boris, weil wir noch sehr am Schwanken sind, machen wir so oder machen wir das so. Also dieses hier umsonst haben wir das nicht gemacht. Also wir haben da unsere Ideen bei, ne?
Okay.
Und wir haben da unsere Pläne mit.
Mhm.
Absolut, okay. Total.
Ja, das ist ja schön. Dann wird irgendwas auf jeden Fall wird passieren. Das ist schon mal da gut zu hören.
Auf jeden Fall wird das passieren, auf jeden Fall.
Du bist ja erst relativ spät zu dem Kochen gekommen, zumindest zu dem Kochen im beruflichen Kontext. Da warst du Anfang 60, bist aber eigentlich gelernte Schneiderin und warst Redakteurin, Journalistin. Also du hast schon einige Stationen ja auch hinter dir. Gab es denn einen Moment beim Kochen, wo es dich so richtig gepackt hat? Wo du gesagt hast, das will ich jetzt machen, deshalb schwenke ich jetzt nochmal um.
Du meinst, ob mir während des Kochens die Idee gekommen ist, nein, ich bin jetzt nicht mehr Journalistin oder Autorin oder was auch immer, sondern ich möchte jetzt Köchin sein. Meinst du das so?
Zum Beispiel, genau. Nein. Was war der Moment?
Nie im Leben war das so, nie im Leben. Mhm. Schreiben war also meine riesengroße Liebe. Mhm. Und das habe ich leidenschaftlich gerne gemacht. Und es gab nur mal einen ganz bestimmten Tag, wo es plötzlich so verdammt gut roch in der Redaktion. Ne? Das ist der entscheidende Tag. Und dann bin ich mit einem englischen Kollegen an der Seite, der immer sagt, it smells very lovely, bin ich mit dem runtergegangen aus dem Büro raus und da stand so ein Wagen, also heute wüsste ich, ist es ein Foodtruck gewesen. Ne? Damals war das irgendwie so ein Geschoss von Wagen und die eine Seite war runtergeklappt und da stand so eine sehr hanseatisch aussehende vornehme Dame drin, so mit aller Perlenkette, so ne, symbolisch. Und die kochte da so dermaßen lecker irgendwas. Ne? Heute weiß ich, das waren Scampis mit Knoblauch. Ich meine, das riecht ja wohl auch göttlich. Ne? Und sei es im 12. Stock vom Hochhaus oder so. Ne? Und da habe ich dann in diesen Wagen reingeguckt, also mit diesem herrlichen Duft umnebelt. Und habe gefragt, was sie da macht. Und dann zeigte sie nur nach oben. Und das war eben so ein Hochhaus mit großen Glasfenstern. Und da hing die an so Geräten, Gerüsten, Dingern des Kamerateams. Also die filmten von außen nach innen irgendwas. Mhm. Und sie war der Cateringwagen und begleitete dieses Filmteam. Okay. So, das war die Situation, die ich vorher noch nie erlebt hatte. Und dann habe ich da in diesen Wagen so reingeguckt und habe gedacht, oh, das möchte ich gerne. In so einem Wagen stehen, so leckere Sachen dazu bereiten und dann so mit diesen Leuten so rumziehen. Und dann habe ich gesagt, wenn sie mal Hilfe braucht, dann, ja. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesehen, also eine sehr schick gekleidete Frau, es war bei uns so Muss in der Redaktion, mit roten Fingernägeln und Schmuck und gestylte Frisur und alles und so. Und da hat sie gedacht, oh, die brauche ich ja. Die brauche ich ganz bestimmt in meinem Wagen. Die brauche ich dringend. Und oh Wunder, ein Jahr später rief sie mich an. Da war sie nämlich in höchster Not Und ihr fiel niemand mehr ein, der ihr helfen konnte. Und da hat sie gedacht, nehme ich doch mal die da, die so. Und ich hatte aber inzwischen kapiert, nichts mit hohe Absätze und Schmuck und Dings und so. Und auch nicht mit sie darf ich, gnädige Frau, so nach dem Motto. Und dann habe ich mir so Botten angezogen, Schuhe, Dings, rustikal angezogen, es war Winter, ins Karolinenviertel. Dann ab in den vierten Stock, dann da ein Catering, rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Ich war natürlich Hiwi, ne? Und hab die auch gleich geduzt, sowas war sie gar nicht gewohnt. Und bin dann 6 Jahre bei ihr geblieben.
Wow. Okay.
Und da habe ich eigentlich erst kochen gelernt. Obwohl mein Mann Hoteldirektor war und ursprünglich Koch gelernt hat, aus seinem Elternhaus kommt, musste er Koch lernen. Er hat mich kochen, außer dass ich meine Großfamilie versorgt habe mit Linsensuppe und Brathähnchen und Mama konnte nicht gut kochen, immer Huhn. Hat mich Kochen überhaupt nicht interessiert, gar nicht. Es war mir auch vorhin ein bisschen egal, was ich auf dem Teller hatte. Also ich war nie jemand, der gesagt hat, oh, ich muss jetzt mal dringend ein Steak essen oder ich muss jetzt mal gar nichts. Nahrungsaufnahme, mehr nicht. Das war der Tag. Und von da ab hat mich eine Liebe überfallen, nach diesem Jahr, wo ich dann gewartet habe, ne? Und im Karolinenviertel da die Treppe rauf und runter. Von da an habe ich so eine starke Liebe zum Kochen, das ist ja nun einige Jahre her, ne? Das ist ja jetzt über 20 Jahre her, das weit über 20 Jahre her, das hat keinen Deut aufgehört.
Und dann hast du ja sogar 16 Jahre lang auch das Catering weitergemacht, ja, im Studio Catering.
Ich habe dann 6 Jahre in diesem Foodtruck gelernt, wenn du so willst. Und dann hat sie einen Jobangebot bekommen, das war in einem Studio, nämlich Studio Hamburg, hier bei uns in Hamburg. Und da hat sie gesagt, weil sie ja nur aus diesem Truck heraus arbeitet, und ich hatte keinen Truck, sie hat zu mir gesagt, du bist so weit, wir trennen uns, du kannst ja den Job übernehmen. Und dann habe ich das gemacht und das war dann Reinhold Beckmann und bei dem bin ich 16 Jahre geblieben. Im Studio Hamburg, das ist 1,5 Jahrzehnte, ne? Ja. Mein Gott, der schuldet mir was. Nein, wir haben uns aber auch geliebt.
Ja. Wie erinnerst du dich denn so an die Zeit zurück? Da gab es ja in 16 Jahren, das ist ja eine Wahnsinnszeit.
An die Zeit von in den 16 Jahren?
Ja, genau.
Ich habe gerade gestern telefoniert mit einem der vielen Fahrer, die eben die Gäste holen und wegbringen mussten. Das war der Thomas. Seit langer Zeit haben wir mal wieder telefoniert und haben beide gesagt, mein Gott, waren das schöne Zeiten. Diese 16 Jahre, wir wurden älter, wir haben es aber nicht gemerkt. Also ich war ja nur weit zu alt letztlich. Ich habe aufgehört, als ich 76 war. Ich habe mich nie alt gefühlt oder nach 76. Ich war da in dieser Truppe von den jungen Leuten, von den Kabelträgern und von den Pfarrern und frag mich so. Wir waren so ein eingeschworenes, uns gegenseitig mögendes Team, dass ich so diese ganze Problematik von ich werde jetzt älter und die hatte ich nicht. Und als ich mit 76 aufgehört habe, habe ich es auch nur gemacht, weil Reinhold Beckmann aufhörte.
Okay.
Und da habe ich gedacht, ach, irgendwie 76, das könnte ich eigentlich auch mal aufhören. Ne? Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir da ganz gewaltig was fehlt und dass ich überhaupt nicht aufhören will. Das war eine super schöne Zeit und ich würde gerne, ich bin ja immer noch ein bisschen Schreiberin, über diese Zeit ein richtig dickes Buch schreiben, weil wir haben alle gehabt. Wir haben von Merkel bis Gorbatschow, Genscher, wir haben sie alle gehabt. Wir haben sie alle gehabt und zwar mehrfach, in 16 Jahren mehrfach. Von Job bis Frau. Und ich könnte über jeden eine Geschichte schreiben. Darf ich leider nicht.
Luki Schmidt war, glaube ich, auch. Hast du auch gesehen, richtig?
Wir haben uns geliebt. Wir haben uns richtig geliebt. Die ist eigentlich immer nur in die Küche gekommen. Und dann, sie ist ja sehr kurz, körperlich, ne, gewesen. Also sehr klein. Und ich war damals noch ganz schön viel größer als jetzt. Das ist das einzige Schade am Alter, ne, dass man kleiner wird. Und die ist immer auf meinen Kochstuhl gekrabbelt. Das ist so ein gewisser Hochstuhl, weil ich aus so einem Regal heraus sehr improvisiert gearbeitet habe. Und da hat sie dann mit baumelnden Beinchen gesessen. Wir haben ihr einen Aschenbecher hingestellt Und dann hat sie an den Sachen, die da lagen, da habe ich immer Brötchen, Dings und so gemacht, da hat sie dann rumgenibbelt und sie war, ich möchte hier bleiben, ich will nicht in den VIP-Raum mit den anderen, ich will auch nicht ins Studio. Ganz, ganz süß. Ja. Ganz süß. Und als es ihr dann mal so ganz schlecht ging, während einer Aufzeichnung, da haben sie mich dann gerufen und das ehrt mich heute noch. Dass sie mich gerufen haben, um sie zu trösten. Ne? Ja. Aber wir hatten eine ganz starke Verbindung. Niemand küsst so schön wie Loki Schmidt, kann ich nur sagen. Wirklich.
Okay.
Die nimmt dann so ihre Händchen, macht das so um dein Gesicht und dann küsst sie dich und du bist auf einer Wolke. Wirklich, mich hat noch nie jemand so hervorragend, so liebevoll geküsst wie sie. Werde ich nie vergessen. Das zu der Erinnerung. Leider darf ich über dies alles kein Buch schreiben. Sonst täte ich es.
Sehr schade. Allein das ist schon sehr, sehr spannend.
Auch so ein bisschen boshaft. Und schön. Ich kenne da so einiges.
Jetzt hast du ja schon so ein bisschen, man hat ja schon einen Eindruck davon bekommen, was, also wie besonders diese 16 Jahre waren. Du bist ja auch heute immer noch mal in Studios zu Gast. Zum Beispiel warst du ja auch bei Kitchen Impossible. Also du bist ja immer mal wieder in deiner alten Heimat, in deinem alten Beruf zurück. Wie fühlt sich das so an, wenn du ein Studio betrittst?
Das ist sowas von einer exzellenten Frage. Da stichst du mit in ein Bienennest. Soll ich das mal genau sagen, wie das ist?
Gerne.
Da brauche ich nur drei Worte so ungefähr. Ich komme in so ein Studio, egal wo, ob das jetzt in Köln, in Berlin, in was weiß ich wo, als Gast in diesem Fall ja, also ich habe da keinen Auftrag und so. Ich fühle mich zu Hause. Es ist nur ein Wort. Ich fühle mich zu Hause. Wenn ich dann vorsichtig über die Kabel mich schleiche, quasi stolpere dahin im Halbdunkeln und der Tontechniker an mir rumfummelt und da hinten der Dingsbums und die Maske mir nochmal so quasi Puder in die Augen jagt und ich fühle mich so zu Hause. Und ich denke immer, ich kenne da jeden Techniker. Das kenne ich überhaupt nicht in Köln oder in Berlin. Aber die sind so, ich weiß genau, was die machen. Das ist mir alles, ja, Heimat.
Sehr vertraut dann wahrscheinlich.
Könnte immer weinen.
Wir machen noch mal, bevor wir auch weiter in deinen Lebensabschnitt mit dem Kochen kommen, gehen wir noch mal ein paar Schritte zurück. Und zwar gehen wir bis zu deinem 18. Lebensjahr. Da bist du ja in die USA ausgewandert. Wie kam es denn dazu?
Jetzt versuche ich auch mal etwas kürzer zu raffen. Ich habe in mir, ich meine, es ist genetisch. Ich bin nicht so ganz sicher, weil ich betrachte meine Kinder und gucke immer, was ist bei denen diesbezüglich genetisch. Ich habe genetisch einen absoluten Abenteuertrieb in mir und der muss befriedigt werden. Der lässt sich nur eine gewisse Zeit bremsen und dann muss der raus und dann muss ich irgendwas machen, was sonst kein Mensch macht. Was sich entweder keiner traut oder nicht will oder weil es zu doof ist oder zu hart ist oder was weiß ich. So hatte ich diesen Wunsch, ich muss aus diesem Hannover raus. Mir ging es eigentlich gut und ich war in der Werkkunstschule, ich hatte da richtig dolle Erfolge. Ich machte da Textil-Dings, Kunst und ich musste raus. Und dann habe ich das meinen Eltern abgezwungen, dass ich das durfte. Damals mit 18 müssen ja die Eltern alles unterschreiben, ne? Darfst ja noch nicht mal heiraten ohne, ne?
Okay.
Also das war schon ein Kampf über ein paar Jahre, bis sie mir erlaubt haben. Und so lange nach dem Krieg war es auch noch nicht, ne? Und dann habe ich das auch geschafft.
Okay.
Aber das war dieser starke Drang, die Welt ist rund. Ich kann nicht immer gegen diese Häuserwand gucken oder gegen diese gleichen Menschen. Da hinten ist noch so ganz viel und da will ich hin.
Du warst ja auch, hast ja auch eine Zeit lang noch auf den Philippinen gelebt und in Neuseeland. Sind das alles so Stationen, die dich auch bereichert haben oder was ist da auch passiert?
Natürlich, die Frage muss ich überhaupt nicht beantworten. Schreib einfach dahin, ja. Weil das waren ja alles ich sage ja, ich bin die Frau fürs Ausland. Ne? Mich kann jemand heiraten, der einen ganz schwierigen Job am Nordpol hat, auf der letzten Fahnenstange. Und der kann mich mitnehmen. Und ich bestehe das alles und ich meckere nicht und ich klage nicht und ich verlange nicht und der muss mir noch nicht mehr helfen. Ich kann das, ich spüre das auch. Ich verzweifle an anderen Dingen. Wenn mir hier so ein Opa einen im Fußweg so hinterher ruft, nicht mehr im Fahrrad und sowas, daran verzweifle ich. Ne?
Okay.
Aber Ich kann das. Und da hat mich mein Weg Gott sei Dank schicksalsmäßig auch hingetrieben, dass ich dann sehr viel davon hatte, ne, mit meinem zweiten Ehemann.
Du bist ja dann trotzdem wieder nach Hamburg oder bist nach Deutschland zurück, aber nicht nach Hannover, sondern nach Hamburg. Warum denn eigentlich Hamburg?
Nein, bin ich nicht.
Zwischendurch nach Hannover und dann wieder nach Hamburg?
ich habe also bei dieser Exkursion nach Amerika und so habe ich ja meinen ersten Mann kennengelernt. Ja. Gut, und den habe ich natürlich auch kurz entschlossen geheiratet und ne, Eltern unterschrieben. Und dann bin ich also wieder zurück nach Amerika. Ich wollte auch unbedingt wieder hin. Das gefiel mir wahnsinnig gut. Ne? Ja. Aus Hannover kommend, New York, San Francisco, ich meine, say no more. Ne? Das muss ich ja nicht erklären. So, jedenfalls bin ich da wieder zurück mit meinem Architekten, Ehemann. Und das war dieses, auch was ich so liebte, dieses großzügige, weitläufige und so weiter und so weiter und so weiter. Der ist dann aber leider eben krank geworden. Um die Geschichte jetzt mal ganz kurz zu machen. Letztendlich an der Krankheit gestorben. Ich bin zurückgegangen mit meinem Kind, meinem Sohn, nach Hannover, wo meine Eltern, also mein Elternhaus sind. Und da habe ich dann, auch wieder ganz kurz gerafft, meinen zweiten Ehemann kennengelernt, der wiederum aus dem Schwarzwald kam. Und der hat dieses gleiche Gen wie ich. Es ist gar nicht so, dass wir uns gesehen haben und die Augen funkelten und das Herz raste und wir haben uns irgendwie so abtaxiert und ich habe den so angeguckt und habe gedacht, boah, der sieht so grundehrlich und so zuverlässig und so, und er hat mich angeguckt. Das haben wir uns später gestanden, ne? Da hätte ich immer eine runterhauen können, er mir übrigens auch. Ich habe gedacht, er war an mich verknallt und ich, er hat natürlich, wir haben uns richtig abtaxiert so ein bisschen. Und ich wollte ganz viele Kinder in meinem Leben und das habe ich so ganz durch die Blume so gefragt, wie viele Kinder er denn gerne? Oh, ganz viele, ein ganzes Haus voll. Und so ein paar Sachen habe ich ihn testweise dann so geprüft und da habe ich gemerkt, der hat was und er hatte eben dieses Gen, der wollte. Und der wurde auch gebremst durch sein Elternhaus, die hatten da ein Hotel und Landgasthof damals. Und das gebremst werden, das hat er auch nicht ausgehalten. Er ist auch immer wieder ausgebrochen und hat sich in Europa rumgetummelt und so. Das war der Kerl, den ich wollte. Und das war auch so einer, der mich nie an die Leine genommen hat. Der hat mich immer gleichberechtigt an der Seite gehabt. Der hat mich aber nie an die Leine genommen, hat auch nie kontrolliert oder mir was vorgeschrieben oder irgendwie. Genau der Typ Mensch, den ich brauche. Und der hat dann, nachdem wir geheiratet haben, gesagt, nach einem Vierteljahr, also wir haben geheiratet, er ist abgereist, hat vergessen, mir Geld dazulassen. Ich war ja dann nicht mehr berufstätig. Geld dazulassen, Kleinigkeiten Geld, ne? Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ist nach Amerika ein Vierteljahr und hat da was studiert in der Cornell University und hat dann gesagt, du übrigens, wenn ich zurückkomme, pack mal die Sachen, wir wandern aus. Keine große Erklärung, gar nichts, nicht kein Rumdiskutieren, gar nichts. Herrlichst. Hab sofort angefangen zu packen, sehe mich noch den roten Teppich staubsaugen. Bin da wieder sowieso weggeschmissen. So, dann sind wir ausgewandert. Da habe ich dann meine Tochter Rebecca gekriegt, unsere Tochter Rebecca. Dann war mal eine Zeit, dann hat er gesagt, pass mal auf, ich weiß nicht, wo es liegt und ich weiß auch nicht, wie man es ausspricht. Wir wandern jetzt mal aus nach Manila, oder wie heißt das eigentlich? Wussten wir beide nicht, ne? Ein völlig unbekannter Ort, keine Ahnung, wo das überhaupt liegt. Erstmal haben wir eine Karte geholt und erstmal gesucht. Es hieß Manila natürlich, Philippinen natürlich. Sind dahin ausgewandert. Und so ging das immer weiter. Das war genau mein Typ. Und der verschwand dann immer, sobald wir das Land betreten haben. Und hat die riesengroße Jobs gemacht. Der hat nämlich neu erbaute Hotels in diesen exotischen Ländern hochgezogen. Von der F&B, also Food and Beverage, also Restaurationsseite her. Ne? War er der Chef. Und das erforderte seine gesamte Kraft und sein ganzes Wissen und so. Insofern war der immer verschwunden. Der ist nur mal nach Hause gekommen, um das nächste Baby anzusetzen. Ne? Also genau der Typ, den ich wollte.
Wie fühlst du?
So, und dann aber eines Tages eben, und damit ist diese Geschichte erstmal zu Ende, eines Tages rief seine Mutter, von der er sehr abhängig war, leider sehr, kann man sich gar nicht vorstellen, dieser 2-Meter-Mann, Mama, ne? Komm nach Hause, du übernimmst den Betrieb. Und ich konnte ihn nicht bremsen. Ich konnte ihn sonst ganz gut so lenken und so, wenn ich sowas wirklich nicht wollte, hat er auch nicht drauf bestanden und so. Und da hat er leider Gottes drauf bestanden, dass ich da mit ihm jetzt mit diesen 4 Kindern, inzwischen ein Hausmädchen, er und ich, also so viele Personen in diesen Schwarzwald. Und das war der Untergang dieser Ehe.
Okay.
Da sind wir im Klein erstickt. Und daraufhin bin ich gegangen, habe meine Kinderchen gepackt und bin so weit weggegangen, wie es überhaupt nur geht. Und das war Hamburg, ne?
Hatte das einen Grund? Hast du irgendwie mit Hamburg einen Bezug gehabt? Oder?
Ich habe als Kind schon wahnsinnig gern immer so davon geträumt, mal in Hamburg als Kleinkind schon zu leben, weil meine Eltern fuhren mit uns, wir waren 5 Kinder, 6 Jahre lang immer nach Timmendorf und Niendorf. Und damals fuhr man von Hannover bis Hamburg über die Elbbrücken, die gab es schon. Und dann durch die Stadt Hamburg, da gab es noch nicht Autobahnen und Zufahrten und so. Und dann fuhr man quasi Landstraße weiter nach Timmendorf oder Niendorf. Also man fuhr durch Hamburg und da habe ich dann so diese weißen Bauten gesehen und diese Alster und diese, das war, ich habe immer gedacht, hier möchte ich mal wohnen. Und das sind wir ja nun, wir wohnen ja nun schon lange hier. Und das ist für meine Kinder und für mich ist die absolut einzige Heimat möglich.
Okay.
Wir fühlen uns alle als Ur-Hamburger, sind wir ja eigentlich gar nicht, ne? Aber wir fühlen uns wie Ur-Hamburger. Wir würden keine andere Stadt so lieben wie Hamburg. Daher Hamburg.
Okay. Du hast ja auch vielen hier in Hamburg, jetzt kommen wir langsam wieder zum Essen, ein Zuhause gegeben, in dem du jeden Freitag ja das dein ja, Wohnzimmerrestaurant hattest. Wann kamst du denn auf die Idee zu sagen, ich lade einfach mal um die 25 fremde Personen zu mir nach Hause ein und koche denen was Schönes?
Das ist übrigens nicht hatte,
sondern hast.
Ich habe es noch, ich mache es noch. Das war folgendermaßen, ich habe also mit 76 im Studio Hamburg aufgehört. Ich habe ja nicht nur Beckmann gemacht, sondern verschiedene Sendungen, ne? Und Lanz kocht und sowas alles. Und habe dann zu Hause gemerkt, nicht so meine Abteilung, nur zu Hause sitzen. Zu dem Zeitpunkt schicksalsartig wurde mein Mann, der inzwischen in Rente war, inzwischen aus dem Ausland, was war denn die letzte Station? Korea, glaube ich. Nee, Indonesien. Zurückgekommen, also richtig deutsche Rente, ne? So. Nur er wurde dann sehr, sehr krank und das steigerte sich wahnsinnig, sodass er zum Schluss bettlägerig war. Und das war aber schon, als ich dann immer noch in die Studios ging und Catering machte und so, aber es steigerte sich eben so, dass er wirklich nur noch im Bett liegen konnte. Übrigens der bestgelaunteste Kranke, den ich kenne, der hat nämlich immer gerne im Bett gelegen. Er konnte es noch nicht beruflich. Okay. Sein Traum war immer, ich möchte mal so ein Jahr lang im Bett liegen. Das hat er dann auch serviert gekriegt. Und er hat nie geklagt. Er fand das gemütlich. So, dann habe ich aber gemerkt, ich werde hier zusehends eingesperrt. Denn er hatte eben solche Krankheiten, ich konnte ihn nicht allein lassen. Also ich konnte jetzt nicht weiterhin zum Catering irgendwie. Ich musste hier stay put, ne, im Haus bleiben. Und das wurde mir verdammt nochmal zu eng, ne. Und dann sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, wenn er nicht mehr raus kann in die Welt, dann holen wir doch die Welt hier in unsere Wohnung. Inzwischen waren alle Kinder weg. Ich habe hier so und so viel Zimmer. Das ist ja eine Hamburger Altbauwohnung. Und da können wir doch was machen. Dann habe ich die Wohnzimmer ausgeräumt, brauchte ich ja nicht. Er konnte ja nicht mehr das Bett verlassen, also konnte nicht mehr laufen. Brauchte ja kein Wohnzimmer mehr, ne? Und haben uns das da hinten in seinem, er hatte 2 Zimmer so für sich, gemütlich gemacht. Da haben wir dann quasi zusammen gegessen und alles zusammen gemacht. Und aus diesem Wohnzimmer und Dings habe ich dann lange Tische reingestellt und dann haben wir angefangen mit 10 Leuten. Eine Kollegin aus dem Studio Hamburg hat mitgemacht zu Anfang. Nee, auch viele Jahre hat sie mitgemacht. Und dann wurden das aus 10, wurden 14. Da hat sie mal zu mir gesagt, Manuela Sonneck heißt sie. Manuela hat dann gesagt, Chefin, ist niedlich, ne? Die nannten mich immer Chefin. Chefin, ich glaube, ich brauche Hilfe. Denn sie hat bedient, sie hat die Aperitifs ausgeschenkt, sie hat den Wein- und Brotservice gemacht, sie hat, wir haben ja versucht, das richtig gut aufzuziehen. Es wurde zu viel für eine Person, ne? Obwohl es dann inzwischen erst 14 Leute waren, dann waren es 18 Leute. und so weiter. Und dann ging es weiter, indem meine Enkelkinder, inzwischen Schüler, aber so auch Richtung letzten Jahre vorm Abi, fingen an, mir zu helfen. Dann haben wir die also als Bedienung genommen, die waren alle begeistert. Und dann haben wir immer 2, 3 Bedienungen genommen. Ich habe das ganze Kochen gemacht. Manuela war die von denen die Chefin. Und das haben wir jahrelang so gemacht. Mhm. Mein Mann wurde dann in seinem Bett formvollendet. Jeder Gang, 5 Gänge haben wir ja immer gemacht, serviert. Mhm. Und was toll für ihn war, ich habe mit ihm den Einkaufszettel gemacht. Und also als er noch richtig so schreiben konnte. Und vor allen Dingen geplant, ne? Mhm. Was kochen wir nächstes Mal? Und das habe ich dann jeden Freitag gemacht.
Mhm. Wahnsinn.
Jahrelang.
Wahnsinn.
Das war Arbeit, kann ich nur sagen.
Mhm. Das glaube ich.
Da musste ich mal dafür sorgen, dass hier jemand im Haus ist, wenn ich zum Einkauf ging, Großmarkt. Mhm. Das klappte aber alles, das ging wunderbar. Und ja, und als er dann nicht mehr schreiben konnte und mit denken konnte in dem Sinne oder so. Das hat mir schon wahnsinnig gefehlt. Ne? Und dann ist er irgendwann gestorben. Ein fröhlicher Mensch mit dem Satz, den ich so liebe. Ich weiß gar nicht, warum die Leute sich so anstellen. Sie wissen es doch die ganze Zeit, dass sie sterben müssen. Mhm. Dieser Satz ist für mich so Überschrift über alles. Ne? Ja. Wenn einer so aus dem Leben scheidet. Ne? Das hat er so ganz philosophisch gesagt. Als er dann gestorben war, habe ich gedacht, ich möchte jetzt bitte auch dahin, da nach oben flattern. Und dann hat mein Arzt aber gesagt, und Sie machen sofort Ihre Essen weiter. Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ich habe verstanden, was er meinte. Ich muss aktiv bleiben, ohne meinen Mann. Das war erst wahnsinnig schwer. Habe ich mir auch einen gewaltigen Herzkasper eingeholt. Aber das geht jetzt wieder, ist alles wieder okay. Und dann habe ich weitergemacht, auch immer freitags. Bis ich gemerkt habe, bis die nächste Krankheit kam. Und die war, wo man eine neue Frisur kriegt, ne? Ich will sie gar nicht benennen. Mhm. Der hat privat gesehen hier einen besonderen Namen, den ich jetzt hier nicht sagen möchte, sonst sprengt es dieses Mikrofon. Aber der wird hier nur mit einem anderen Namen genannt, fängt mit A an. Mhm. Das habe ich aber auch super überwunden. Das ist alles weg und futsch und nichts mehr und ich habe eine neue Frisur und ich bin noch nicht ganz bei Kräften, obwohl es jetzt im 3. Jahr danach ist, aber nicht wieder so kräftig geworden, wie ich mal war. Mhm. Also ich kann keine 2 Cola-Kisten mehr schleppen oder so. Ne? Ja. Das ist irgendwie nicht wiedergekommen. Aber meine Lust auf diese Essen ist wieder da. Mhm. Nur mache ich sie jetzt einmal im Monat mit Hilfe meines ältesten Sohnes Martin. Mhm. Weil auch diese schweren Koch... Irgendwas ist mit meinen Muskeln passiert. Mhm. Vielleicht war ich so ein halbes Jahr eben wahnsinnig, quasi im Bett lag. Mhm.
Das dauert dann, bis man wieder...
Und diese Muskeln so wiederkommen irgendwie, ne? Ja. Also diese schweren, das sind ja solche Töpfe, mit denen ich hier arbeite, da. Das ist ja nun der kleine Milchtopf sozusagen, ne? Ja, so Dinger. Da brauche ich Hilfe und das macht mein Sohn Martin mit mir. Einmal im Monat mache ich es mit viel Liebe und viel Interesse und ich bin ausgebucht bis zum geht nicht mehr. Also ich bin so gerührt, dass die Leute mögen das, die wollen das. Bin ausgebucht bis, ich könnte das jede Woche machen, es wäre voll.
Aber das ist doch schön, das so zurückzubekommen dann auch.
Ja,
das irgendwie ist hilft super. Man sich ja auch gegenseitig dann wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich, natürlich. Es ist schon toll, es ist super toll. Und das mache ich auch weiter so.
Die Gerichte, die dann hier serviert werden, ich kann mir vorstellen, dass das ja auch, dass viele auch von deinen ganzen ja, Reisen und Lebensorten, also du bist ja wirklich sehr international unterwegs, davon inspiriert sind.
Klar.
Gibt es da irgendwie so 3, 4 Gerichte, die ganz besonders sind, die für viele vielleicht auch überraschend sind?
Da könnte ich dir Dutzende sagen, aber es ist so, ich war ja in diesen ganzen Ländern, ne? Die aufzuzählen hört sich wirklich sehr angeberisch an, aber war ja so. Und ich habe dort natürlich in keiner Küche gestanden oder gekocht, ich war da gnädige Frau, wenn du so willst. Ne? Also anders als das, was ich in Hamburg war, wenn ich in Hamburg war, da war ich nicht gnädige Frau, ne? Habe ich den Müll runtergebracht. Aber da war ich gnädige Frau und wurde hofiert und gemacht. Aber ich durfte immer in die Küchen gucken und ich durfte sämtliche Restaurants immer überall. Ich konnte essen, was ich wollte. Ich kenne den Geschmack im Original. Ich weiß, wie es schmecken muss. Und ich habe jetzt gerade koreanisch gekocht. Das kennt kein Mensch richtig. Und was du an Restaurants an Koreanisch kriegst, ist, fängt an mit dem Kimchi, was sie ja essen, dieser Kohl, dieser bestimmte Kohl. Wenn du das aus Korea kennst, dann weißt du, wie es eigentlich alles schmecken muss. Mhm. Ich musste mir nur selber, und das war ein bisschen harte Arbeit, beibringen, wie ich es herstelle. Mhm. Zuerst hat mir natürlich mein Mann geholfen, aber der war ja nachher nicht mehr da. Und außerdem war der die ganzen letzten 20 Jahre, habe ich den ja nur 4 oder 5 Mal im Jahr gesehen. Mhm. Nämlich, wenn ich dann für längere Zeit allerdings dahin fuhr, wo er war. Und 1 oder 2 Mal im Jahr kam er nach Deutschland, mehr nicht. Okay. Und er hatte ja keine Zeit, mir Kochen beizubringen. Ne? Mhm. Aber ich habe es geschafft, mit Gesprächen, mit Köchen, mit Lesen, mit allem Möglichen. Also ich kann, you name it, I do it. Ne? Mhm. Und wie gesagt, der Vorteil ist, ich weiß, wie es schmecken muss. Mhm. Und darum bin ich auch ein ganz fürchterlicher Restaurantgeher, weil ich jeden Fehler sehe. Es nervt mich selber so dermaßen. Es nervt mich so und meine Kinder nervt es übrigens auch. Ne? Die beklagen sich auch bei mir. Das habt ihr Schuld. Ihr habt uns beigebracht. Nein, so schmeckt nicht Chinesisch. Das ist eingedeutscht.
Vielleicht musst du mal für uns Restaurants testen.
Ja, war mal mein Traum. Wollte ich mal.
Wir kommen vielleicht mal drauf zurück nochmal. Ja. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. gibt es denn so einen Abend von deinen ganzen Dinnern, die bisher stattfanden, der dir besonders im Kopf geblieben ist? Gab es da irgendeinen Abend, der wirklich herausstach?
Ja, jedes Mal. Es ist eine merkwürdige Routine, die eingetreten ist. Also inzwischen macht auch noch mein zweiter Sohn mit übrigens, ne, der so sehr emotional auch sich hier diesem Essen verbunden fühlt. Aus irgendeinem Grund, der ist Redakteur beim NDR und der hat da nie in die Richtung geguckt von dem, was ich hier mache. Mein Sohn Martin hat schon meine Ambitionen zum Kochen, ne, aber Sebastian nicht. Und der ist sowas von dabei, wie ich würde ein Essen planen, ohne, wo er gerade Sendung hat oder nicht kann oder so. Okay. Ne? Der ist so emotional dabei. Und jedes Mal, wenn so ein Essen zu Ende, wenn also dieser Abend gelaufen ist und die Gäste sind gegangen, dann ist immer, oh, das war der beste Abend, den wir je hatten. Das ist aber jedes Mal. Und es ist auch so. Jeder Abend ist anders, weil die Kombination von den Menschen ist ja anders. Aber andererseits ist es immer wieder gleich. Mhm. Und jedes Mal, dass wir jedes Mal sagen, das war mit Abstand der beste Abend, den wir je hatten, ist seit Jahren auch immer die gleiche Aussage. Mhm.
Aber ich kann mir auch vorstellen, man ist dann wahrscheinlich auch sehr beflügelt danach, wenn man einfach sieht, dass sich ja wahrscheinlich auch die Leute einfach gut verstehen, jeden Alters, die hier aufeinandertreffen oder sehr, sehr gut.
Da laufen sozusagen die Tränen, wenn die sich voneinander verabschieden. Da sind Ehen gestiftet worden schon, also entstanden, ne? Mhm. Da sind Freundschaften entstanden. Mhm. Manchmal kommen sie dann, also die Freundschaften, dann kommen sie als Gast wieder. Wir haben es bei dir kennengelernt. Mhm. Da sind Ideen verwirklicht worden, weil es gibt so einen Punkt an meinen Abenden, wo ich meinen Auftritt habe, so nenne ich das immer. Nach dem Hauptgang, da mache ich mit den Gästen sowas ganz Bestimmtes, was ich nicht sage. Mhm. Und dann kommt aber da drin auch vor, dass ich sage, warum tust du es denn nicht? Warum willst du denn nicht Parfum in Venedig erfinden? Mhm. Ich meine, du bist jetzt so und so alt, du könntest jetzt in Frührente gehen, du kommst mit deinem Geld hin, hast ja gerade durchgerechnet, warum tust du es denn nicht? Und wenn ich dann irgendwann mal eine Postkarte kriege oder einen Brief oder irgendwas, ich bin jetzt in Venedig und ich mache, denke ich, jubel, geht doch, sei herrlich. Mhm.
Das glaube ich.
Das sind alles schöne Momente, ne? Mhm. Mhm.
Hast du selbst auch Freundschaften dadurch entwickelt? Also das, du hast ja schon erzählt, dass Leute haben sich kennengelernt, aber hast du auch wirklich Freunde kennengelernt?
Also ich würde, wenn ich das jetzt drauf anlegen würde oder wenn ich die Zeit dazu hätte oder wenn ich die Ambitionen dazu hätte, hätte ich jetzt inzwischen mehrere tausend Freunde. Ne? Weil alle Menschen, die hierher kommen an dem Abend, wo sie hier bei mir sind, die kommen in die Haustür und ich liebe die. Das entsteht in meinem, wo entsteht Liebe eigentlich? Im Herzen, ne? Vielleicht bin ich herzkrank. In dem Moment, wo die reinkommen, sind die meine Gäste. Das sind meine Gäste die, und ich liebe sie. Dann in dem, den ganzen Abend über, finde ich sie alle hervorragend. Da gibt es keinen einzigen Gast, den ich jetzt kritisch beäugen würde oder kritisch aburteilen würde. Oder ich habe allerdings auch Glück gehabt. Ich habe noch nie einen Gast gehabt, der unangenehm ausfallend geworden ist. Noch nie. Mhm. Also einer hat mal gedacht, er ist jetzt mit mir alleine. Alle Gäste sind weg und ist mit ausgestreckten Armen auf mich zugekommen und wollte was von mir. Ich meine, es ist ja lieb gemeint, ne? Ist ja nichts Besonderes. Das ist das einzige Mal, wo, sagen wir mal, etwas Ungewöhnliches passiert ist. Okay. Er hat gedacht, ich bin jetzt alleine, die Frau Wirtin, ne? Und dann kam er, hallo, ich bin noch da. Jubel. Also einen besonderen Abend kann ich dir nicht sagen. Nee. Nein, kann ich auch nicht sagen. Jeder Gast ist besonders in seiner Art. Es gibt Gäste, Wiederholungstäter, die ich habe. Mhm. Die habe ich natürlich mehr so vor Augen, ne? Die also sehr, sehr oft kommen oder immer wieder kommen. Im Laufe der Jahre ist ja klar. Das ist also eine ganze Truppe. Aber ich bin nicht, wir sehen uns nicht privat, sagen wir mal so.
Okay. Aber ist ja auch schön, wenn man so diesen Rahmen hat, wo man sich dann immer trifft. Das ist ja irgendwie auch eine schöne Umgebung dann.
Ist es auch. Ja. Und ich bin ja hier Vorstand einer Großfamilie. seitdem unser Vorstandsvorsitzender gestorben ist, sind wir ja nur noch 19 Leute. Das war mein Mann. Mhm. Der hängt da oben im Bild. Guck zu. Der tut nur so, ist aber tot, ist. Der lebt noch. Hört alles mit. Das ist so eine Truppe, mit denen bin ich allein beschäftigt. Mhm. Ja. Wenn mich da jeder einmal im Monat besucht, dann ist ja schon, ne?
Kannst halbe dir vorstellen. Jahr gefühlt durch schon, ne?
Ja. Ja.
Oder sogar mehr.
Eben, drum.
Ja. Wir kommen mal so langsam zu deinen Videos. Du bist ja nicht nur hier live zu erleben, sondern auch auf YouTube. Mittlerweile, ich habe mal geschaut, 224 Terrassen-Videos gibt es mittlerweile, Terrassen-Küchen-Videos so. Wie kamst du denn dazu? Das fing ja an mit der Corona-Pandemie, richtig? Dass
Nein.
du das gemacht hast, sogar schon
Nein,
vorher?
Nein, das haben wir sogar vorher schon gemacht. Und zwar, ich habe immer wieder Anfragen von Buchverlagen, die ein Kochbuch mit mir machen wollen. Ne? Ich möchte kein Kochbuch machen, jedenfalls nicht mit meinen Sachen. Mit dem, was ich hier mache, weil das ist wie mit dem Schreiben. Du bist ja auch Schreiberin. Mhm. Weißt du, von Goethe bis jetzt ist es ja alles schon mal gesagt worden. Alles schon hunderttausende Millionen Mal gesagt worden. Da würde ich mir nie eine Plakette umhängen und ich bin hier und so. Mhm. Oder beim Kochen hier, ich bin sowas super, ich muss mein Kochbuch machen. Vergiss es. Es ist alles schon mal zusammengemischt worden. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Und dann sind aber die Anfragen so gehäuft. Und dann ist mein Sohn Martin, das ist also der Älteste, der in Amerika geborene, der ist auf die Idee gekommen, dann machen wir doch ein YouTube, ich wusste gar nicht, was YouTube ist, ne? Machen wir doch und so weiter. Und dann hat er das entwickelt, das war seine Idee. Er ist ja auch mein Chef quasi, wenn du so willst, mein Manager. Und er filmt das alles, er schneidet das alles, er unterlegt das mit Musik und so weiter. Und das Einzige, was ich machen darf, ne, ist, dass ich eben entscheide, was gemacht wird und wie es gemacht wird. Also da lasse ich mir von ihm nicht reinreden, obwohl er inzwischen auch ein sehr guter Koch ist. Aber das mache ich so. Und wir haben einen gewissen Ton zwischen uns gefunden, dass ich ihn so ein bisschen immer anfrotzele, ein bisschen schlecht behandle. Und er immer so, okay, Mama, mache ich für dich so. Ne? Also wir haben so Rollen, das hat sich so entwickelt eigentlich, ne? Der liebende, mir ewig einen Löffel reichende, ja, Mama, hier ist noch mal Zucker und so. Und ich immer, oh, Martin, geht das mal ein bisschen schneller. So, und die Leute scheinen das zu mögen. Und so ist das entstanden, dass er sagte, guck mal, die sehen dann auf deinem Dings, wie du es gemacht hast. Wir machen simple Sachen, was du also wirklich auf den Videos verfolgen kannst. Kannst quasi dein Ding anmachen und nebenher das kochen. Nichts, darum mache ich auch nicht so viel ausländische Sachen, weil da musst du häufig, sagen wir mal, in der indischen Küche zum Beispiel, gehören mindestens 9 Gewürze zu etwas und die musst du aber präparieren. Und das kann ich meinen Zuschauern nicht zumuten. Darum mache ich eigentlich nur alles, was sie hier kaufen können und was sie bewältigen können. So. Und so entstand das. Und das hat dann plötzlich so Und dann kam Corona und da haben wir gemerkt, dass die Leute sind zu Hause, die gucken mehr. Und da haben wir eine ganze Zeit, da fing es an, Terrassenküche zu hören. Vorher hieß es nur Monika Fuchs kocht, weil da haben wir jeden Tag das gemacht. Und zwar draußen auf der Terrasse. Martin stand unten in dem Gärtchen, das ist bei uns hier so ein Gärtchen, ist so da unten, da hat er alles aufgebaut, zum Gaudi der Fußgänger. Und ich stand oben auf diesem, man weiß nicht, ist es ein Balkon oder ist es eine Terrasse, ich weiß es nicht. Und auf so 10 Zentimeter Mäuerchen habe ich dann da so rüber geguckt zwischen den Geranienblumentöpfen und habe dann gekocht, und zwar jeden Tag. Das lief wie geschmiert in der Corona-Zeit, ne? Bis ich dann gemerkt habe, ich werde schier ein bisschen stark wahnsinnig. Ich muss das mal wirklich reduzieren.
Ist schon viel, jeden Tag.
Jeden Tag.
Das ist schon Wahnsinn.
Martin musste einkaufen, der hat mir das mit dem Besenstiel immer zugeschoben. Wir waren ja damals noch so vorsichtig, wir haben uns ja wirklich, sind uns ja wirklich nicht begegnet. Ne? Er hat das immer Richtung Haustür geschoben. Dann habe ich gewartet, bis er wegging, und dann habe ich das reingeholt. Und dann habe ich das natürlich auch quatschig untermalt, indem ich den Leuten vorgemacht habe, wie ich mich hier fit halte, ne? Mit Walking Sticks immer den Balkon rauf und runter oder diesen langen Flur hier rauf und runter. Und also wir haben das alles so ein bisschen aufgepeppt. So, und dann war Corona vorbei und dann haben wir es wieder einmal die Woche gemacht. Und das kriegen wir aber nicht immer regelmäßig hin. Wir versuchen es aber, wir nehmen uns auch fürs nächste Jahr vor. Wir werden wieder ganz regelmäßig kommen. Jede Woche ein Film. Es ist einfach zu viel los.
Klar, jetzt auch noch mit dem Oma Liebe Lunch Club ist natürlich dann viel.
Natürlich, klar, das kommt auch noch da rein. Aber wir machen es weiter, davon abgesehen. Wir machen es dringend weiter. Ja. Und wir haben ja dann auch, ich stelle ja auch immer gleichzeitig ein Buch vor. Die Idee hatte ich mal irgendwann nach ein paar Jahren. Das läuft auch sehr gut. Und da, ich lese wahnsinnig viel, also ohne Lesen geht nicht. Und insofern ist das für mich easy, gerade immer das Buch, was ich lese. Ne? Und das ist das. Und was haben wir noch neu gemacht? Ach so, wir nehmen jetzt hin und wieder einen Gast dazu. Auch das läuft sehr gut. Nicht regelmäßig, könnten wir auch. Aber die Leute haben uns ganz klar gesagt, sie wollen, freut mich ja, fühle ich mich auch geadelt, sie wollen mich kochen sehen. Sie wollen jetzt nicht den berühmten, frag mich was, kochen sehen. Was ich erstaunlich finde. Ich dachte immer, sie freuen sich über so einen, irgend so einen Gast, der dann da hilflos in den Spaghettis rührt oder so. Ne? Nee, sie sagen dann unsere Zuschauer ganz, nee, jetzt muss aber mal wieder nur Frau Fuchs dran.
Ja, so. Ein großes Kompliment dann.
Ist ein Kompliment, muss ich also auch so machen. Ne? Ja, ja. Also machen wir nicht jedes Mal einen Gast.
Hast du denn eigentlich, das ist eine schwierige Frage, glaube ich, so ein Lieblingsgericht generell? Wenn du für dich kochst, gibt es da ein Gericht, was so absolut das ist, was immer geht?
Das ist die leichteste Frage.
Die leichteste sogar. Ja, für viele ist das das Schwierigste tatsächlich.
Nein. Das ist die Antwort.
Nein. Okay, ja gut. Dann. Ich habe einen Ausschnitt aus dem Podcast gehört, da sprachst du von Spaghetti mit Tomatenmark. Dass du die auch mitternachts essen kannst.
Ja, nee, das ist aus dem Zusammenhang gegriffen. Da hast du zwar richtig gut gehört, weil das war bei Betty, ne? Das war etwas meiner Kindheit. In meiner Kindheit, ich bin in so einem Haushalt groß geworden, wo es jemanden gab, der kochte. Also wir fünf Kinder durften keinen Schritt in die Küche. Mit Recht hat die gesagt, diese Blagen raus, ne? Und wenn die dann in ihrem Zimmer war, wenn die dann schlief, ne? Nachts, bin ich dann natürlich hin mit einer Schulfreundin. Und Spaghettis waren immer da, bergeweise. Und die haben wir uns dann heimlich gekocht. Und dann haben wir so kleine Dosen Tomatenmark gehabt. Die haben wir uns gekauft und dann haben wir die aufgemacht. Und dann haben wir die da so unter die heißen Spaghetti. Und dann sind wir mit diesem Gericht, das durfte ja niemand wissen im Haus, sind wir jeder ein Kilo Spaghetti. Könnt ihr euch das vorstellen? Das haben wir gegessen. Das ist so ein Berg. Da sind wir glückselig mit diesen Dingern ins Bett gegangen und haben diesen ganzen Pott leer gegessen. Und haben dann die Spuren getilgt und das hat nie jemand gemerkt.
Was schon eine Leistung ist bei Spaghetti mit Tomatensauce oder mit Tomatenmark. Da geht ja eigentlich
und
immer
so
was daneben.
Viel. Und Rama, die gute Rama.
Ah, okay.
Das war also das Tomatenmark und die Rama. Mhm. Butter gab es nicht in unserem Haushalt. Und dann diese Berge. Oh Gott, wo habe ich denn die hingestopft? Und war hageldünn. Das war diese Episode.
Mhm, okay.
Also das ist nicht mein Lieblingsessen geblieben.
Machst du das noch manchmal? Rein so aus nostalgischen Gründen?
Nee, aber würde ich sofort, wenn jetzt mal so ein Enkelkind sage, oder, kann ich mal, wollen wir mal, würde ich sofort mal. Würde mir auch noch schmecken, glaube ich.
Okay. Da kannst du ja vielleicht demnächst mal wieder testen.
Könnte ich mal machen.
Ja. Hast du denn so ein paar Tipps für alle Kocheinsteigerinnen und Einsteiger? Was muss man, würdest du sagen, sollte man beachten, wie geht man daran, wenn man jetzt ganz neu anfängt und sagt, ich will mich jetzt mal dem Kochen ein bisschen mehr widmen?
Oh, das ist eine verzwickte Frage, weil das Kochen, man muss erstmal die Frage, glaube ich, beantworten, warum kochen so wenige? Warum sind so junge Leute, kommen auf mich zu und sagen, wenn ich heirate, kannst du mir mal beibringen, wie man weichgekochtes Ei macht? Mit solchen Fragen kommen sie. Kommen okay. nicht und sagen, kannst du mir mal Segedina Gulasch zeigen oder Kalbsragout oder sowas. Die Frage kriege ich nie. Mhm. Ich kriege dieses ganz Simple, ne?
Okay.
Weil die haben alle keine Zeit mehr. Und jeder rast mit seinem Coffee-to-go los und seinem, was weiß ich, Donut oder sonst was oder Dings oder Bagel. Diese ganze Kultur ist weg. Verschwunden mit der sogenannten häuslichen Kaffeekanne aus Porzellan. Das ist so ein ganzes Ding, kannst du so einen ganzen Haufen wegschmeißen. Und das ist eben auch dieses Kochen, was man als junger Mensch eigentlich so lernen sollte oder früher gelernt hat. Das können sie alle gar nicht mehr, richtig. Nur noch die wirklich interessiert sind. Ne? So, jetzt aber die keine Zeit mehr haben, die Coffee-to-go-Leute nenne ich jetzt mal, die also morgens mit einem Bagel zufrieden sind oder sowas, ist übrigens lecker, ne? Wenn man spürt, dass man Lust dazu hat, dann soll man einfach mit irgendwas anfangen. Da gibt es keine Regel, da gibt es kein. Man muss in sich hineinhorchen, was würde ich gerne können. Die Hälfte der jungen Leute ist ja bewundernswerterweise, muss ich dazu sagen, Vegetarier. Und die gucken natürlich lustvoll in eine ganz andere Richtung als die Fleischesser. Ne? Insofern kannst du da gar keine Regel draus machen, nichts. Und dieses sogenannte weichgekochte Ei, da muss ich sagen, ja, das zeige ich euch gerne. Aber es gibt Tage, da scheitere auch ich an einem weichgekochten Ei. Es ist wirklich so. Das ist kein Witz. Ja. Ich mache das Ei dann auf, ne? Scheiße. Ist schon wieder hart. Und wenn ich eins hasse, dann ist es, wenn ich ein weichgekochtes Ei möchte morgens, wenn ich ein hartgekochtes Ei. Das ist was anderes, wenn ich abends ein Brot mit Ei drauf will, dann muss das hart gekocht sein. Also das ist gar keine Schande. Einfach versuchen. Und wenn Sie Hilfe brauchen, es gibt die ganzen YouTube-Dinger sind voll mit Kochdingern. Sie müssen noch nicht mal sich ein Kochbuch kaufen. Sie können einfach draufdrücken, sich so ein Ding holen und versuchen nachzumachen. Und ich würde immer mit schlichten Dingen anfangen, ne? Also ich bin ja jetzt im hohen Alter eher in Richtung, das hat aber nichts mit meiner Neigung zu tun, sondern das stelle ich bei allen, alle rot geschrieben und groß, älteren Menschen fest. Die Richtung tendiert in Richtung Gemüse. Mhm. Sie essen alle nicht mehr diese Fleischdinger. Ihre Gelüste, ihre Fantasien essensmäßig gehen nicht mehr unbedingt auf das dicke Steak oder wie es früher gewesen ist, auch bei mir, bei jedem. Es richtet sich, oh, was ist so ein frischer Spitzkohl, aufgeschnitten, so ein ganz junger, zarter Spitzkohl, nur einmal durchs Wasser gezogen und dann darauf eine Zitronenbuttersoße so in die Blätter fließen lassen. Und das als einziges auf dem Teller. Dahin gehen die Träume und die Sehnsüchte bei Älteren. Wie auch bei mir übrigens, ne? Die Tropfen, die Lefzen. Und das, dem kann man ja frönen. Und die jungen Leute, die jetzt so vegetarisch ausgerichtet sind, die haben da auch ganz genau ihre Richtung. Die Hälfte meiner Familie ist vegetarisch und wir hatten nur einen Veganer und inzwischen ist da was anderes. Ich weiß aber nicht, wie es heißt zurzeit. Aber Das macht Weihnachten immer äußerst interessant, ne? Weil früher war es einfach, ganz, ganz früher war es der Karpfen blau. Mhm. Als die Kinder dann anfingen mitzubestimmen, da wurde es der Turkey. Mhm. Und heute ist die Hälfte ja vegetarisch. Heute ist es ein Thema.
Gibt es dann verschiedene Gerichte?
Ja, muss es jetzt zwangsläufig. Also wir haben uns jetzt entschieden, dass die Fleischesser, dass wir dieses Mal nicht Turkey machen, also Puta heißt es ja in Deutsch. Warum eigentlich nicht? Ich liebe es ja. Ne? Für mich ist es Weihnachten mit dieser wunderbar gewürzten Füllung. Ne? Für mich ist es herrlich. Aber kann ich nicht immer nach dem gehen, was ich will. Also sie haben sich alle entschieden, sie wollen Rostbeef.
Okay.
Und dann wollen sie aber den altmodischen Rotkohl dazu, den ich also von Anfang an mache. Ne? Also wirklich die Kohlköpfe hier und dann hole ich meine alte Schneidermaschine aus dem Lager und dann, also nicht aus dem Glas oder so. Und bei den Kartoffeln haben sie sich jetzt auch endlich entschieden, und zwar gestern. Das sind alles große Entscheidungen hier in der Familie. Da wollen sie Kartoffelpüree, also diesen, was der Hamburger Stampf nennt, wo noch so Stückchen drin sind. Ne? Das wollen sie. Ja, und Martin, Sohn Martin macht einen gebeizten Lachs, das macht er aber jedes Jahr. Und Sebastian, das ist ja der Jüngste, macht mit seinen zwei Töchtern das Dessert, das weiß ich nicht, was sie machen. Okay. So, aber die Vegetarier, was ja nun einige sind, das weiß ich nicht.
Wir können vielleicht mal hier, macht doch jetzt, oder hat glaube ich schon am Samstag, am 30. November, die vegane Fleischerei aufgemacht. Vielleicht gibt es da ja einen veganen Braten. Wer weiß. Da können Sie ja mal schauen.
Das weiß ich nicht. Wir haben ja nur einen Veganer gehabt. Der ist ja jetzt nicht mehr vegan. Also insofern habe ich da, und ich habe auch keine veganen Gäste, weil ich schreibe Ihnen dann immer, müssen Sie alle per Mail bei mir anmelden. Vegan mache ich nicht, weil damit habe ich mich nicht so beschäftigt und die werden bei mir nicht glücklich, sagen wir mal so, ne?
Wir kommen mal zur letzten Frage. Ich habe gestern noch ein Stückchen in eine SWR-Doku reingeschaut, die nämlich heißt, Frau Fuchs kocht sich durchs Baltikum. Und da sagst du einen ganz berührenden Satz, nämlich, um dein Alter zu genießen, darfst du kein Feigling sein, du musst tapfer sein. Mhm. Was braucht es denn dazu, um tapfer zu sein? Was hilft denn da? Welche Ratschläge kannst du dafür geben?
Ach, das ist ein sehr wichtiges Thema und ich bin natürlich nicht hier die Instanz dafür oder das, ich erlebe es nur, sagen wir mal so. Ich kann nur aus dem reden, was ich selber erlebe. Ne? Wenn so einige Fähigkeiten nachlassen, dann kannst du dich entscheiden, der jammernde alte Mensch zu werden, mit dem eigentlich niemand mehr was zu tun haben möchte. Eigentlich willst du die nicht mehr, möchtest du auch nicht zum Kaffee trinken nach Hause einladen. Ne? Wenn sie also so jammern. Ne? Und meine Hüfte und mein Ohr und mein Dings und so. Eigentlich nicht. Und wenn man das erstmal erkannt hat, und das erkennen eben viele nicht, dann kannst du einfach so tun, als ob du nicht alt wärst. Das mache ich zum Beispiel. Ich habe für mein Alter kein Gespür. Weil ich es nicht drüber nachdenke. Ich zähle nicht meine Falten. Einmal, als ich wieder gucken konnte mit den neuen Listen, da habe ich gedacht, nee, das kann nicht wahr sein. Das bin nicht ich, das ist eine fremde Frau. Die ist hier einfach eingedrungen, steht in meinem Badezimmer. Ich bin aber wahnsinnig erschrocken, weil ich dachte mir, ich sehe besser aus. Ne? Ich sehe viel schlechter aus. Boah, ist eben Tatsache, aber die Leute gucken mich doch immer noch freundlich an. Also insofern scheint es nicht so schlimm zu sein. Du musst deinen Humor behalten oder aktivieren, eins von beiden. Du musst bitte aufhören zu jammern und auch sei es über den gestorbenen Ehemann vor ungefähr 1000 Jahren. Du hast aber Millionen Jahren auf ihn geschimpft. Der Blöde und der Macht und der und so. Und jetzt, wo er tot ist, ist er golden. Ne? Ich kann diese Gespräche nicht mehr haben und diese Krankheitsgespräche und diese, was kann man denn noch mit 98? Du kannst noch alles. Fröhlich sein. Das Lachen nicht aus dem Gesicht raus machen. Quatsch machen, mache ich zum Beispiel. Spaß haben mit den Menschen. Mir ist es nicht bewusst, wie alt ich bin. Und es scheint eine gute Wirkung zu haben, denn ich kann mich genauso gut wiederfinden, jetzt auch bei unserem Lunch Club oder so. Ich kann irgendwo in der Ecke stehen und mit einem türkischen jungen Mann, die eine andere Einstellung zu den älteren Personen in ihrer Familie haben, mich totlachen und wir knuffen uns in die Seite und schubsen uns gegenseitig, weil wir über irgendetwas so lachen müssen. Das ist ja eigentlich nicht eine typische Szene. Das ist eine ganz falsche Szene vom Bild her. Ne? Aber so ist es, wenn du das willst. Und ich will das.
Scheint aber auch ansonsten, gut zu funktionieren.
Also. Aber sonst einen Ratschlag geben kann ich nicht. Nur das, hör doch bitte auf zu nölen. Es ist so langweilig. Nicht aufzählen, was ich nicht habe. Aufzählen, was ich habe. Oder aufzählen, was ich noch machen könnte. Oder zumindest, wo ich noch Lust drauf hätte. Verstehst du?
Ja. Die positiven Gedanken zulassen.
Ja.
Liebe Monika.
Praktizieren, nicht nur zulassen. Ja. Praktizieren, das ist die Hauptsache. Okay.
Es sind schöne Schlussworte. Ich danke dir sehr für das nette Gespräch und hoffe noch, dass wir sehr viel von dir hören. Und ich glaube, ich muss mich auch mal irgendwann, 2029 ist vielleicht noch ein Platz frei bei deinem Dinner.
Oh, melde dich bitte.
Komm ich mal vorbei.
Melde dich jetzt schon mal an, bitte.
Ja.
Kannst ja gleich dann mit deinem Mann zusammen, ne? Oder wie auch immer.
Ja.
Ja, mach das mal.
Vielen Dank. Alles
gerne.
Gute dir. Danke. Nach etwas mehr als 2,5 Jahren verabschiede ich mich als Moderatorin dieses Podcasts. Ich bedanke mich bei all meinen tollen Gästen für die interessanten Einblicke, inspirierenden Geschichten und ihre Leidenschaft für die Gastronomie und Foodbranche. Auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ein besonderer Dank geht an meinen Medientechniker Özgür Yildiz, auf den immer Verlass war und der diesen Podcast in schönsten Tönen erklingen ließ. Dieser Podcast bleibt euch weiterhin erhalten. Im Januar erscheint die nächste Folge unter neuer Moderation. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest, ein köstliches Festtagsmenü und alles Gute für das kommende Jahr. Schön, dass ihr auch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine Mail an redaktion@genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.